Hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge des Schalke Podcast, Folge 133. Und ihr seht, wir sitzen hier heute wieder digital zusammen. Warum das so ist, kann mir mein Gast gleich am besten selber erzählen, denn es hat einen sehr, sehr logischen Grund eigentlich. In dem Sinne will ich auch gar nicht weiter drum herum reden, sondern begrüße erstmal meinen Gast. Hallo und Glück auf, Norbert Neubaum.
Hallo und Glück auf, Tim.
Bevor wir dazu kommen, warum wir hier digital zusammensitzen und warum du es zeitlich nicht geschafft hast, zu mir nach Mal ins Studio zu kommen, würde ich erstmal sagen, wir geben unseren Leuten, unseren Zuhörern und Zusehern erstmal einen groben Überblick, worüber wir reden wollen. Wir wollen ein bisschen über die vergangene Woche noch reden. Natürlich über den neuen Mann Emil Højlund, aber auch über den neuen Trainer würde ich kurz mit dir quatschen wollen, beziehungsweise die generelle Transferpolitik und auch natürlich auf die beiden jetzt noch kommenden Testspiele, beziehungsweise den Weg zur Saison hin. Bevor wir das aber tun, haben wir beide gerade festgestellt oder gesagt, weil wir ja sonst am Ende, René fragt dich ja gerne mal, ob du noch was auf dem Herzen hast. Ich habe gesagt, das ist so wichtig, lass uns damit anfangen. Erzähl du gerne, ich glaube, du kannst da mehr, was du da noch an Input reingeben darfst, warum wir das heute vorwegstellen.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Ist mir in der Tat wichtig, weil solche Nachrichten natürlich in der Tagesaktualität immer so ein bisschen untergehen. Aber der Tod von Willi Koslowski, der ist natürlich schon ein Thema, das oder ein Ereignis, das mich schon sehr bewegt, weil das ist natürlich Meisterspieler von 1958, und das ist auch noch jemand, den man persönlich gekannt hat, den man gut auch persönlich gekannt hat. Er war im Grunde von den Anfängen meiner journalistischen Tätigkeit, war der in irgendeiner Funktion immer dabei. Ich habe den kennengelernt als Trainer der Schalke Amateure, der er damals war. Dann war er hinterher ja Mitarbeiter auf der Schalker Geschäftsstelle. Hatte immer ein freundliches Wort für einen übrig, hat immer irgendeine Anekdote zu erzählen gewusst, war einfach ein netter, feiner Kerl. Ich habe den unheimlich gerne gehabt. Hatte sogar einmal die Ehre, mal gegen ihn Fußball zu spielen. Da gab es mal so ein Journalistenspiel gegen eine Schalke-Auswahl, und da haben sie Willi Koslowski auch nochmal reaktiviert, und da muss er ungefähr auch schon so, ja, weit über 60 gewesen sein, aber man hat trotzdem gemerkt, dass der das mal beruflich gemacht hat. Also der konnte schon noch was an der Kugel. Ja, jetzt im Alter von 87 Jahren leider verstorben, aber ich finde, man sollte auch so ein Format hier nutzen, einfach um auch an solche großen Schalker Persönlichkeiten dann nochmal zu erinnern.
Definitiv. Und wie gesagt, du kanntest ihn persönlich, deswegen habe ich dir jetzt auch das Wort dafür gelassen, aber sowas geht natürlich schnell mal unter, gerade bei dem, was jetzt auch auf Schalke aktuell wieder mal passiert oder auch in der letzten Woche passiert ist. Jetzt war ja letzte Woche auch noch Trainingslager, da ist ja sowieso immer viel los, und dann geht sowas dann ja generell nochmal doppelt schnell unter. Deswegen haben wir gesagt, wir stellen das heute mal vorweg, bevor wir es nachher am Ende dann vielleicht doch, weil wir so viel wieder über das Aktuelle geredet haben, vergessen. An der Stelle von mir auch nochmal Ruhe in Frieden, sagt man ja gerne mal so schön bei solchen Sachen, beziehungsweise schön sind die natürlich nicht, aber das sagt man ja häufiger mal. Und sollen wir jetzt vielleicht im Anschluss verraten, warum wir uns heute so treffen und nicht persönlich vor Ort?
Ja, tut mir natürlich leid, dass ich es nicht zu dir oder zu euch ins Studio heute geschafft habe. Hat einen ganz pragmatischen Grund. Heute Vormittag war eine Schalker Trainingseinheit, bei der Journalisten anwesend sein durften. Und Karel Geratz hat das sehr in die Länge heute gezogen. Ich glaube, das war für ihn, seitdem er hier ist, eine rekordverdächtige Einheit. Die hat insgesamt 3,5 Stunden gedauert, wenn man die Zeit, die die Mannschaft im Kraftraum verbracht hat, dazu rechnet. 2,5 Stunden waren sie auf dem Platz. Und ja, da haben wir im Grunde alle so in der Form nicht mitgerechnet. Deswegen hat sich der ganze Zeitplan heute ein bisschen sehr verzögert. Und ich glaube, da ist es sinnvoller, wenn wir die Geschichte jetzt so digital machen, als wenn ich ins Studio hetze und dann wieder zurückhetze und dann noch produzieren muss. Das wäre alles ein bisschen viel geworden. Also beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder im Studio.
Bestimmt. Naja, aber es ist ja der Vorteil dieser digitalen Welt, dass man das jetzt auch ganz ohne Probleme von zu Hause aus beziehungsweise halt digital sich da vernetzen kann. Lass mich an der Einheit, also hast du schon mal 3,5 Stunden Training vor Karre Geraths erlebt? Und wenn ja, wann war es das letzte Mal?
Also wir haben in der Tat, wir waren mit 4 oder 5 Kollegen da, wir haben in der Tat überlegt und also natürlich Hauptverdächtiger für solche Aktionen ist Felix Magath, der das mal gemacht hat. Der hatte, glaube ich, auch mal eine 3-stündige Einheit drin. Aber ansonsten ist das schon sehr ungewöhnlich. Also die normalen Trainingsdauerzeiten liegen so. Ja, fängt beim Minimum an von 1 Stunde und geht bis maximal 2 Stunden. Das ist dann aber auch schon, das wäre dann für eine einzelne Einheit schon sehr ausführlich. Also 2,5 Stunden auf dem Platz ist wirklich sehr, sehr, sehr erstaunlich, sehr viel. War allerdings sehr, sehr abwechslungsreich. Also sie haben eine ganze Menge gemacht und das Ganze lebte auch so ein bisschen atmosphärisch davon, dass im Hintergrund schon der Soundcheck von Taylor Swift zu hören war, die ja ab Mittwoch, also wir zeichnen jetzt Mittwoch auf, also die von Mittwoch bis Freitag 3 Konzerte in der Veltins Arena geben wird. Und tatsächlich war die Veltins Arena auch schon gut besucht von vielen Swifties, wie sie ja wohl heißen, die Fans von Taylor Swift, die wohl schon morgens ab 8 Uhr gekommen waren, um irgendwie um auf den Einlass zu warten, obwohl das Konzert ja erst heute Abend oder am Mittwochabend um 8 Uhr beginnt bzw. begonnen hat.
Ja, definitiv. Das hast du ja in deinem Trainingsupdate auch schön wiedergegeben, dass man im Hintergrund schon Taylor Swift beim Soundcheck oder den Soundcheck generell besser gesagt gehört hat. Lass uns das als Randnotiz ein bisschen nehmen, weil im Endeffekt, lass uns das kurz aufgreifen, weil Schalke ist ja davon auch betroffen von diesem Konzert in puncto des Testspiels, was am Freitag jetzt stattfinden soll gegen den FC Utrecht, weil ich jetzt, das hast du ja schön heute geschrieben, keine Zuschauer jetzt zum Spiel kommen dürfen, sondern es lediglich einen Livestream geben wird aufgrund dieses Konzertes. Ja, hast du das, also die Felix Arena ist ja bekannt dafür, dass sie Konzerte ausrichtet. Gab es das auch schon mal für irgendeinen Künstler, der vorher irgendwann mal da war?
Das gab's. Also das, wenn Testspiele auf dem Trainingsgelände stattfinden und gleichzeitig ist ein großes Konzert, dann machen sie es in der Regel auch, dass sie dann direkt sagen, keine Zuschauer zugelassen, weil das würde dann, es wäre wahrscheinlich irgendwie möglich, dass Leute dann ins Stadion kommen, aber ich glaube, das Chaos wäre dann im Grunde vorprogrammiert, weil da natürlich unheimlich viel Verkehr, Betrieb ist, rund um die Arena, auch rund ums Trainingsgelände. Viele logischerweise auch auswärtige Besucher, die nicht richtig wissen, wo sie hin sollen. Das ist also alles eine sehr unübersichtliche Situation. Ich glaube, dann ist es einfach vernünftiger, wenn man von vornherein sagt, pass auf, dann lass uns lieber ganz ohne Zuschauer machen, bevor wir uns und auch den Leuten da irgendeinen Stress bei An- und Abreise zumuten.
Da bin ich bei dir, da hast du natürlich vollkommen recht, das ist sinnvoll. Lass uns beim Training heute bleiben, du hast ja schon gesagt, sehr abwechslungsreich. Jetzt munkelt man ja oder einige munkeln ja, wie könnte denn so eine potenzielle Startelf nächstes Jahr aussehen? Was hat der taktisch vor? Es soll ja wohl mehr spielerische Lösungen geben, diese lange Bälle vorne, einen Stürmer, der sie festmacht, soll ja ein bisschen abgestellt werden. Hat man in die Richtung heute irgendwas auf dem Trainingsgelände oder auf dem Trainingsplatz besser gesagt sehen können?
Also was Startelf betrifft, sicherlich noch nicht. Ich finde, das ist auch noch ein bisschen früh, da jetzt drüber zu philosophieren. Es gibt sicherlich einen Stamm. Es gibt, ich sag mal, 5 bis 7 Spieler, die in der Startelf stehen werden, wenn da jetzt nichts Wildes mehr passiert. Wie schnell das gehen kann, sieht man jetzt bei Daryl Merkin, der sich am Dienstag verletzt hat, wo man noch nicht so richtig weiß, was er hat. Aber was man im Training gut beobachten kann, und das hat Frank Leszinski auch, der ja mit Schalke im Trainingslager Mittersill war, schon geschrieben und gut herausgearbeitet. Es ist deutlich zu erkennen, auch heute in der Trainingsarbeit, dass ein geordneter Spielaufbau, dass der oder eine geordnete Spieleröffnung, dass die also sicherlich absolut mit einer der großen Schwerpunkte ist, auf die Karel Geraths jetzt Wert legt. Also das machen sie wirklich sehr intensiv und auch mit klaren, deutlichen Anweisungen des Trainers, der auch viel dazwischen ruft, der lobt, der tadelt. Also da sieht man, das ist ihm alles sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube schon, dass also dieses, was wir oft gesehen haben, dieses lange Schlagen auf den Stürmer, dann Ball festmachen, dass das jetzt zumindest nicht mehr das Allheilmittel sein soll. Also ich glaube, Schalke will da schon und wird da auch schon variabler werden. Zumal du mit Musasille auch ja vorne einen Stürmer drin hast, vorne, der glaube ich auch der sich für spielerische Lösungen durchaus auch anbietet.
Definitiv hat er sein Tempo schon ein paar Mal jetzt auch in den Testspielen gut eingesetzt, gut durchgesetzt und er hat schon das ein oder andere durchaus sehenswerte Tor geschossen. Da ich erinnere mich an das Spiel, ich überlege gerade, ob es gegen Kiew war, wo er den Ball mit der Brust annimmt und dann von schräg vom 16er reinschießt oder ob es
Du
gegen.
meinst das zweite Tor gegen Kiew und das war tatsächlich, das war große Klasse. Also ich bin weiß Gott niemand, der Testspiele überbewertet. Bin ich ein absoluter Gegner von. Also ich jubel keinen hoch, wenn er in Testspielen jetzt 7 Mal bislang getroffen hat. Aber allein in der Szene, da konntest du schon sehen. Also der kann was. Er hatte den, ich glaube, er hatte bei, als Mörkin den Ball spielte, hatte er eigentlich den ungünstigeren Laufweg gegenüber dem Verteidiger, hat sich dann durchgesetzt, den Ball super angenommen und aus schwierigem Winkel den Ball dann ins Tor gezimmert. Also das war schon nicht von schlechten Eltern. Ich finde, du siehst auch so, er ist schnell, er läuft gut an, wenn sie anlaufen wollen. Das ist also, glaube ich, schon dann ein Unterschied auch zur Vorsaison oder zu den letzten Jahren, ohne dass ich Simon Terodde da jetzt zu nahe treten will. Aber das ist einfach nicht seine Spezialdisziplin und da hat er auch bei allem Respekt auch nicht mehr das Alter dann für gehabt. Das ist ja ganz klar. Das ist ja auch irgendwann mal eine biologische Geschichte. Ja, also wenn wir jetzt bei Neuzugängen jetzt gerade schon sind, aber Musasilla ist sicherlich jemand, der da zu großen Hoffnungen Anlass gibt. Und was man auch sonst im Training sieht, ist, dass Gerhard schon versucht, verschiedene Kombinationen. Also er stellt verschiedene Spieler dann mal nebeneinander, die dann gemeinsam verteidigen, die dann gemeinsam angreifen. Also insofern ist so eine zweieinhalbstündige Trainingseinheit auf dem Platz ist zwar insofern ärgerlich, wenn man andere Pläne hat, aber die ist schon relativ aufschlussreich, was dann die eigentliche Arbeit betrifft.
Lass uns Training und Neuzugang ein bisschen verknüpfen. Jetzt hatten wir ja gestern auch noch eine Trainingseinheit, die war ja auch öffentlich, also auch für Zuschauer öffentlich. Da gab es jetzt gleich zwei neue Gesichter, ein Spieler mit Emil Heulund und einen neuen Co-Trainer, der jetzt das Team um Karel Gerards komplettieren soll. Ich habe gelernt, weil du es extra reingeschrieben hast, der Mann wird Peter Ballett nicht mit E am Ende ausgesprochen. Hab ich richtig gelesen?
Du hast es richtig gelesen und in dem Fall ist das natürlich relativ wichtig, weil der Name Ballett eignet sich dann natürlich in Bezug auf eine Fußballmannschaft natürlich für das ein oder andere Wortspiel. Er wird es uns nachsehen, dass das in Zukunft jetzt wahrscheinlich hin und wieder mal kommt. Also er schreibt sich Ballette, aber wird wohl Ballett ausgesprochen.
Und er war relativ laut auf dem Trainingsplatz, habe ich mir sagen lassen.
Ja, er war sehr laut. Also die Kommandos, die ließen uns teilweise erzittern und auch die Spieler standen dann schon relativ stramm im Gegensatz zu heute. Also zu der Einheit am Mittwoch. Also da war er relativ ruhig. Da hast du ihn eigentlich kaum gehört. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass ihn diese auf ihn fokussierte Berichterstattung, die ihn ja als Mann der lauten Töne hervorgerufen hat, dass ihn die jetzt schon so beeindruckt hat, dass er sich heute so sehr oder dass er sich am Mittwoch so sehr zurückgehalten hat.
Wenn man in seine Vita quasi mal reinguckt, hat man ja auch schon doch ein paar Stationen, hat er ja schon, also ein paar Positionen besser gesagt, hat er ja schon durchlaufen. War Co-Trainer, war Interimstrainer, technischer Direktor, Teammanager, alles bei KA Gent in Belgien. Und er hat auch schon unter einem Bundesliga-Trainer quasi als Co. gearbeitet, nämlich unter Jes Torup, der ja bei Augsburg unter Vertrag steht. Ja, wie du schon sagst, lauter Kerl, heute dann ein bisschen zurückhaltender gewesen. Jetzt haben wir ja quasi drei neue Trainer im Endeffekt bekommen, mit Sydney Sam, mit ihm und dem neuen Torwarttrainer. Also, man hat ja den Staff eigentlich komplett mehr oder minder fast erneuert. Glaubst du, das ist jetzt was Karel Gerards an sich in die Karten spielt, dass er jetzt die Co-Trainer bekommen hat, die er vielleicht letztes Jahr bis auf Tim Smolders nicht unbedingt mitnehmen durfte?
Ja, er sollte ihm in die Karten spielen. Es ist ja jetzt schon ein Trainerteam, ein Staff, der schon jetzt auch deutlich seine Handschrift trägt. Sydney Sam klammere ich da mal so ein bisschen aus. Da sehe ich jetzt also die Querverbindung zwischen Karel Gerards und Sydney Sam nicht. Aber kann ja auch nicht schaden, wenn dann mal einer da drin ist, der eben jetzt nicht so zu 100% zu dieser Fraktion gehört, sondern der vielleicht auch mal eine andere Sicht auf die Dinge hat. Aber du hast es völlig richtig gesagt, mit Tim Smolders und jetzt mit Peter Ballett hat er natürlich jetzt zwei absolut vertraute Personen an seiner Seite. Und die Vita von Peter Valette, die ist in der Tat schon sehr beeindruckend. Also der Mann ist 63 Jahre alt und also beim ersten Blick sagt man, würde man sagen, der ist mit allen Wassern gewaschen. Der scheint also im Profifußball auch schon alles erlebt zu haben, was man da so erleben kann.
Wie gesagt, wenn du, also ich glaube, das hat schon eine gewisse Aura, auch wenn du bei deinem ersten Training als gerade neu vorgestellter Coach auf dem Platz stehst und dann mal so ein Donnerwetter an Kommandos raushaust, dass ja selbst die Spieler sich schon ein bisschen umgucken. Okay, was ist das für einer? Ich
Ja.
denke, da verschaffst du dir auch direkt eine gewisse Aura auch mit. Lass uns beim zweiten Neuzugang oder lass uns zum zweiten Neuzugang besser gesagt springen. Ein prominenter Nachname, aber es ist nicht der Højlund, den viele kennen im Sinne von Rasmus Højlund, der ja weiterhin bei Manchester United unter Vertrag steht, sondern es ist sein Bruder Emil. Junger Spieler, Vertrag bis 2028, wenn ich es gerade richtig vor mir habe,
Ja.
unterschrieben und ungefähre Ablöse von 200.000. Du hast ja heute auch schon mit ihm gesprochen, meine ich.
Ja.
Wie hat er auf dich gewirkt?
Eine ganz kurze Rückreise zum Trainerstab, wo wir uns
Gut.
natürlich noch nicht ganz im Klaren sind. Das ist die Personalie Torwarttrainer, den haben wir gerade, den hast du zwar erwähnt, den habe ich aber vergessen. Ich glaube, den Simon Hensler hätte Karel Gerards, glaube ich, ganz gerne behalten. Da sollte Irritation gewesen gegeben haben. Aber wollen wir jetzt diese Geschichten auch nicht überbewerten und nicht übergewichten? Er hat jetzt ein Trainerteam zusammen, die sollen jetzt zusammenarbeiten und dann wird man sehen. Zurück zu Højlund. Ja, wir hatten das Vergnügen, heute nach dem Training mit ihm sprechen zu dürfen. Und was wir alle machen sollten, das ist uns jetzt erstmal von diesem großen Namen zu befreien. Also
Robert?
ja, er macht natürlich, ja, das hätte ich fast gesagt, wie denen so sind. Er macht natürlich einen sehr, sehr sympathischen Eindruck, aber er sagt auch, ich bin erstmal hier, um zu lernen. Und diesen Satz sollten wir vielleicht als Basis nehmen, wenn wir über Erwartungen reden, die wir an ihn haben. Emil Højlund hat auf Profi-Ebene hat er noch gar nicht so viel Erfahrung. Er hat, glaube ich, einen Profi-Einsatz für den FC Kopenhagen gehabt. Also ich vergleiche mal von der Vita so ein bisschen mit dem Status von Keke Topf von vor einem Jahr. Der kam ja dann auch in die Profi-Abteilung quasi auf Bewährung. Man wollte auch erst mal gucken, wie schlägt er sich, kann er sich überhaupt durchsetzen. Er hat es dann gemacht, hat also aus seiner Sicht gut funktioniert. Jetzt für ungefähr 2 Millionen nach Werder Bremen gegangen. Also das war dann, wenn man so will, schon eine Erfolgsgeschichte. Aber alles, was jetzt Emil Højlund betrifft, also sowohl Vergleiche mit seinem Bruder als auch der ja auch dann logischerweise kommende Vergleich mit Ebbe Sand, so nach dem Motto, wir hatten hier doch schon mal einen dänischen Stürmer und der war doch auch super und der wurde doch Vereinslegende. Ich gönne Emil Heulund, dass das irgendwann mal wird, aber eins nicht vergessen, Ebbe Sand kam als fertiger Spieler hin. Der war Nationalspieler, als der nach Schalke kam. Also der hatte schon ein ganz anderes Standing. Deswegen meine Bitte an uns alle, auch an uns Journalisten natürlich, wir wahrscheinlich zuallererst Geduld haben mit dem Jungen. Also der ist noch lange nicht fertig, was nicht heißen soll, dass er nicht vielleicht sogar relativ schnell Fuß fasst.
Definitiv. Ich habe jetzt den ersten Teil deiner Antwort komischerweise nicht ganz verstanden, aber es hat wieder frühzeitig eingesetzt, also alles gut. Ich lasse es
Es ging,
einfach.
glaube ich, um den Torwarttrainer, ne, meine ich. Ich
Das
hatte
habe
noch mal
ich
einen kurzen Ausflug ins Trainergeschäft.
gehört. Irgendwann, als du angefangen hast mit Heulund, war so kurz 15 Sekunden, glaube ich, kurz weg, aber es ist alles okay. Wir lassen das so stehen. Ich denke, das, was du zusammengefasst hast, ist eigentlich auf den Punkt gebracht. Der Junge ist jung und man sollte ihm die Zeit geben, um sich entwickeln zu können. Und das ist ja eigentlich der Tenor, der für ziemlich viele Transfers bisher im Sommer geht, wenn wir jetzt mal den Bogen da zu dem ganzen Weitblick richten wollen. Man hat viele junge Spieler geholt. Ich habe gerade so schön vor unserer Aufnahme überlegt, ich habe schon mal überlegt, wie könnte ich diese Folge nennen? Ich glaube, ich habe einen Titel gefunden, der mir ganz gut gefällt. Ich habe es irgendwie die neue Schalker Formel oder so ähnlich hieß es in meinem Kopf. Weil man ja, das hast du ja gestern Abend sehr, sehr schön beschrieben, viele junge Spieler geholt hat. Man hat ihnen langfristige Verträge gegeben, in der Hoffnung, dass man halt diese Werte, die ja auch schon die Vorgänger von Ben Manga und Marc Wilmots schaffen wollten, dann jetzt final auch versucht zu schaffen oder die sich final etablieren sollen. Denkst du, also klar, das ist grundsätzlich ein Weg, den kann man eigentlich nicht wirklich, also ich würde behaupten, gerade mit Schalkes finanzieller Situation ist das ein Weg, der sehr vernünftig und sehr, sehr gesund klingt. Wie gefällt dir denn diese neue Umsetzung der Idee, die ja eigentlich nicht wirklich neu ist?
Eben, du sagst es, die Idee an sich ist natürlich nicht neu. Die haben also weder Ben Manga noch Marc Wilmots erfunden. Es war ja von Peter Knebel, war das ja immer dieses vom Ex-Sportvorstand Peter Knebel. Kaderwertentwicklung war ja für ihn ganz oben. Das war ja sein, wenn man so will, sein Leuchtturmprojekt. Hat aber nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Einfach auch, weil man aus der Not heraus andere Entscheidungen treffen musste, als man das vielleicht ursprünglich mal vorhatte. Es sollte ja der Weg nicht mehr dahin gehen, zu viele Spieler auszuleihen, weil die ja dem Verein im Grunde, sie helfen kurzfristig, aber sie haben irgendwie keinen Mehrwert. Ich hab das beschrieben am Beispiel Moritz Jens. Den fanden wir alle ganz klasse. Der fand Schalke auch klasse. Der wäre ja vielleicht sogar, man weiß es nicht, vielleicht sogar mit in die zweite Liga gegangen. Aber der Plan war natürlich völlig illusorisch, weil jeder Spieler, den du dir leistest, der gehört ja einem Verein. Wenn die dann hier gut spielen, dann haben die natürlich auch ihren Wert. Und der Verein, wo der unter Vertrag steht, der hat dann natürlich zwei Optionen. Entweder behalten, einen guten Spieler behalten, der sich hier auf Schalke weiterentwickelt hat, oder diesen guten Spieler zu verkaufen, so wie es der FC Lorient mit Moritz Jens dann gemacht hat. Die haben 8 Millionen vom VfL Wolfsburg kassiert. Das ist für Schalke ja, mittlerweile schon seit Jahren völlig utopische Summe. Und daran ist ja dann im Grunde auch vieles immer gescheitert. Schalke, wenn wir uns erinnern, in den letzten Jahren, es ging immer um Auf- oder Abstieg. Es war also immer irgendwie mal spitz auf Knopf. Und das heißt, du musst dann Entscheidungen treffen, wo du auch mal von deinen ursprünglichen Prinzipien abweist. Natürlich wollten sie nicht so viele Spieler leihen, aber irgendwann war dann mal der Zeitpunkt gekommen, da haben sie halt gesagt, beispielsweise in der Winterpause der Abstiegssaison aus der ersten Liga, wir haben jetzt im Grunde überhaupt keine andere Chance mehr. Wir brauchen kurzfristige Hilfen, weil die Spieler, die wir jetzt bräuchten, dass die uns helfen, fest verpflichten, können wir die nicht. Dazu haben wir das Geld nicht. Deswegen musste so viel geliehen werden. Also da muss ich jetzt auch mal Peter Knebel und Ruven Schröder davor, die muss man dann schon auch so ein bisschen in Schutz nehmen. André Hechelmann auch noch so ein bisschen. Das ist ja auch alles gar nicht immer so einfach. So, jetzt steht Schalke natürlich vor einer Saison, wo du dir diesen Luxus hoffentlich jetzt vielleicht auch mal leisten kannst. Du fängst im Grunde jetzt erstmal wieder bei Null an, weil du sagst ja, die letzte Saison, die war so schlecht. Offiziell zum Aufstiegskandidaten küren können wir uns sowieso nicht. Da machen wir uns lächerlich. Also halten wir den Ball flach und dementsprechend setzen wir jetzt einfach auch mal ein paar Transfers, mit denen wir versuchen, diese alte Idee der Kaderwertentwicklung jetzt auch mal wirklich in die Tat umzusetzen. Das ist jetzt im Grunde, wenn man so will, ein planerischer Luxus, den Sie haben. Sie haben geholt einen Felipe Sanchez für 800.000 Euro aus Argentinien. Sie haben geholt, du hast ihn erwähnt, Emil Højlund für kolportierte 200.000 Euro als Sockelbetrag vom FC Kopenhagen. Du hast Adrian Gantenbein geholt, der ist auch erst 23, vom FC Winterthur für 300.000 Euro. Und ich glaube, Wasinski aus Belgien kam sogar ablösefrei.
Ja.
So, die haben alle vier, lass uns jetzt mal bei diesen vier Spielern bleiben, die haben alle vier Verträge bis 2028. Sind 4 Jahre. So, jetzt lass nur mal einen von diesen vier Spielern, lass den nur mal hier durchstarten. So, lass uns mal bei Højlund bleiben. So, der schießt in seinen, im zweiten und dritten Schalke-Jahr schießt er hier die zweite und erste Liga zusammen. Hat heute schon gesagt, er wird am liebsten irgendwann in der Premier League spielen. So, und dann lass den mal aus der Premier League ein richtig schönes, gutes Angebot kriegen. Dann ist er aber, wenn das alles sich so weiterentwickelt, dann ist er aber mal locker im zweistelligen Millionenbereich, was Ablöse betrifft. Immer vorausgesetzt, das passiert so, wie ich es jetzt gerade
Ja,
skizziert
klar.
habe. So, dann hast du ja schon im Grunde alles richtig gemacht. Dann könnten Sanchez, Gantenbein und Wasinski, die könnten Vollflop sein, was ich nicht erwarte, was ich auch nicht hoffe, aber die könnten Vollflop sein. Dann könntest du trotzdem immer noch auf diese Transferperiode 2024 blicken und sagen, haben wir alles richtig gemacht. Wir haben einen Treffer gehabt. Dass alle vier sich so entwickeln, ist eine schöne, eine nette Idee, aber wird wahrscheinlich so nicht passieren. Das wäre schon eine Seltenheit. Aber du verstehst, was ich meine. Im Grunde billig einkaufen und irgendwann mal teuer verkaufen. Oder vielleicht bleibt er auch hier und führt Schalke in die Erfolgsspur. Das ist, glaube ich, ein Teil der Schalker Transferstrategie. Und die muss man ja im Grunde gutheißen, weil sie ja im Prinzip auch alternativlos ist.
Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Mit dem finanziellen Background, den man ja immer noch irgendwo hat, hast du ja auch eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als jung und irgendwo auch ein bisschen nicht die Standard-Zweitliganamen in Anführungsstrichen, will ich sie jetzt mal nennen, zu holen, sondern dich mal ein bisschen weiter umzuschauen, dann von da Leute zu holen, die dann mit günstig Geld, erstmal für günstig Geld zu holen, mit langjährigen Verträgen auszustatten und dann zu schauen, okay, wie entwickeln die sich, was funktioniert, wer funktioniert nicht, um dann halt am Ende einen vielleicht zu haben, der von diesen vier, fünf dann durchstartet, um den dann wieder teuer zu verkaufen, um dann halt dieses Plus zu erwirtschaften, was du
Genau.
halt brauchst.
Genau so ist das. Es kann natürlich im Winter passieren. Bis jetzt hat Schalke noch keinen Spieler, noch keinen Leihspieler als Zugang. Sind alle fest verpflichtet, entweder ablösefrei oder gegen Ablöse. Es kann natürlich im Winter passieren. Du stehst ganz oben, zweiter, dritter, witterst dann einmal die Aufstiegschance. Oder, was ich nicht glaube, du stehst unten und hast wieder irgendeine Not und musst dann sagen, ja, pass auf, alles ganz gut und schön, aber wir brauchen jetzt Soforthilfen. Wir müssen jetzt Leute haben, die uns hier das nächste halbe Jahr irgendwie über Wasser halten oder in die erste Liga schießen. So ein vielleicht Spielertypen, den wir noch brauchen dafür. Oder es verletzt sich einer und du sagst, uns ist hier ein wichtiger Spieler ausgefallen. Für den brauchen wir jetzt ein halbes Jahr Ersatz, damit wir das Ziel dann erreichen können. Dann kann es natürlich sein, dass du dieses Thema dann doch wieder aufbrichst und sagst, okay, jetzt gehen wir in die Vollen und jetzt müssen wir doch mal wieder einen ausleihen. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Du kannst ja nicht solche Entscheidungen zu einem Dogma machen und sagen, wir schwören auf die Schalker Vereinssatzung, dass wir nie wieder einen Spieler ausleihen, wenn die Situation das erfordert und du hast einen Guten an der Hand, dann musst du das auch machen.
Definitiv. Aber wie gesagt, mir gefällt der Weg bisher und ich glaube, da sind wir beide jetzt auch nicht alleine, sondern das ist so ein generelles Gefühl, was ich irgendwie habe, auch wenn du online bei den ganzen Plattformen guckst. Die Leute finden diesen Weg sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, was vielen auch positiv aufstößt, ist das, was ich gerade angedeutet habe, mit dass man nicht diese Standard-Zweitliganamen holt, die irgendwie jeder kennt, wo du dir denkst, ja, hast du schon irgendwie x-mal gesehen? Das hat funktioniert in dem ersten Jahr, wo man dann mit Terodde, Drexler und so weiter Namen geholt hat, die man kannte, die funktioniert haben, weil man wusste, okay, im Normalfall funktionieren die und Schalke ist aufgestiegen. Aber es hat halt im letzten Jahr, hat man hat sich so übertrieben probiert, aber man hat es versucht und das ist halt in die Hose gegangen. Deswegen tut es vielleicht Schalke generell ganz gut, mal zu sagen, okay, wir erweitern das, wir nutzen dieses Netzwerk, was Ben Manga hat, was ja also unbestritten relativ groß ist, und versuchen halt daraus quasi eine junge Truppe aufzubauen, mit der man dann diese Kaderwerte, die man seit Jahren irgendwie schon etablieren will, dann auch final etabliert bekommt.
Das hat Ben Manga übrigens mal in einem Hintergrundgespräch, das wir mal hatten, auch sofort zu Anfang gesagt. Er hat gesagt, wir werden Spieler holen, von denen habt ihr noch nie irgendwas gehört. Und das erwarte ich aber auch von seiner Truppe. Also sorry, der hat da, ich weiß gar nicht, 7, 8 oder 9 Scouts mitgebracht, dann Ben Manga noch dabei. Also ich finde, da muss man aber auch dann schon die Erwartungshaltung haben dürfen, dass eben nicht nur Spieler aus der deutschen zweiten Liga kommen, sondern dass da auch ein paar Überraschungsjungs dabei sind. Das ist ja bis jetzt auch schon einigermaßen geglückt. Und denk dran, was du gerade gesagt hast, völlig richtig. Es hat im ersten Jahr funktioniert, als man Drexler, Terodde und Co. geholt hat. Aber da haben sie auch lange Anlauf gebraucht. Denk dran, dass das ja erst dann steil nach oben ging, als Mike Büsken 7 oder 8 Spieltage vor Schluss übernommen hatte. Also du siehst, auch das ist keine Selbstverständlichkeit, dass du dann oben mitspielst. Das ist alles schon ziemlich schwieriges und unberechenbares Geschäft.
Definitiv. Lass uns kurz noch eben aufs Training nochmal zurückspinnen. Du hast ja schon gesagt, Davy Joe Merken gestern die Einheit vorzeitig beendet, heute gar nicht erst auf dem Platz gewesen. Weißt du irgendwas? Kannst du irgendwas sagen? Weiß man noch gar nichts? Also es war irgendwas
Nee,
auf.
wir haben. Also wie gesagt, ich muss immer dazu sagen, wir zeichnen jetzt hier gerade am Mittwoch auf. Ich denke mal, dass es am Donnerstag eine Diagnose geben wird. Es kam ziemlich plötzlich. Ich habe irgendwie eine relativ harmlos aussehende Übung gemacht und plötzlich fasste er sich an den hinteren rechten Oberschenkel und ja, ging dann zum Rande des Platzes. Wurde da ein bisschen behandelt und stieg aber nicht mehr ins Training ein, sondern ist dann sofort in so einem Golfkart in die Kabine gefahren worden. Heute war er nicht auf dem Platz. Laut Karin Gerards hat er aber wohl individuell ein bisschen was gemacht und soll auch keine größeren Beschwerden mehr gehabt haben. Und danach Kernspintomographie steht wohl bei ihm an oder stand bei ihm an und danach weiß man sicherlich mehr. Also mich würde es jetzt überraschen, wenn das jetzt irgendwas Langfristiges wäre. Aber den Donnerstagstest beim SC Verl wird er aller Voraussicht nach verpassen.
Ja gut, das wird wahrscheinlich auch ein Teil eine Sicherheitsmaßnahme dann sein,
Ja,
weil je
ja.
nachdem, was es dann jetzt final ist, dass man da auch einfach auf Nummer sicher gehen will, um zu schauen, okay, wir wollen es vielleicht auch nicht riskieren, dass doch noch was Schlimmeres wird. Lass uns das Kapitel Training gleich zumachen. Eine Sache, die gerade in deinem Trainingsupdate drin stand, die ich ja doch irgendwie interessant fand, als Teambuilding-Maßnahme hat man sich ja für den Freitag was sehr Interessantes ausgedacht. Also hast du schon mal eine Mannschaft auf Schalke gesehen, die als Teambuilding-Maßnahme auf ein Konzert gegangen ist, was in der Felddienstarena war?
Ja. Und zwar war das, aber das darf ich gar nicht sagen. Das ist nun mal Fakt und ich bitte die Zuschauer und Zuhörer, das jetzt nicht als Unkenruf auszulegen, aber das war, als Frank Kramer kam. Als Frank Kramer Trainer auf Schalke wurde, da war im Sommer auch ein großes Konzert. Ich überlege jetzt gerade, wer war das denn? Ah, fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein, aber da ist auch die Mannschaft geschlossen hingegangen. Frank Kramer war hinterher ganz begeistert, weil er auch hervorhob, dass das für so eine Mannschaft auch gut wäre, einfach bei so einem großen Konzert dann mal zu beobachten, was für ein enormes Pensum die Leute da auf der Bühne auch leisten. Also wie viel Arbeit die auch bei so einem Konzert haben. Ich muss gestehen, es fällt mir jetzt wirklich gerade nicht ein, wer das war. Oder das war auch irgendwas Größeres. Kriegen wir heraus, wenn wir das jetzt irgendwann mal. Bist du gerade irgendwo
Kann mal gucken, in welchem Jahr kam
am
Frank
Rechner?
Zucker?
Also das muss dann ja gewesen sein, der Sommer 2022.
Sommer 2022 und dann müssen das Konzerte in der Veltins-Arena
In
gewesen
der
sein.
Veltins-Arena war das genau. Wenn du mir da jetzt vorliest, wer da alles war, dann kann ich dir wahrscheinlich sagen, wer.
Musikevents der Veltins-Arena. Jetzt ist die Frage, das sind natürlich alles die ganzen neuen Geschichten. Gibt es das hier auch noch irgendwo in Alt? Hier ist alles voll mit Taylor
Jetzt gucken
Swift, natürlich.
uns die Leute dabei zu, wie wir googeln. Das ist ja auch.
Auch hervorragend. Jetzt ist hier natürlich alles voll mit Taylor Swift, was ich hier sehe. Könnte das, ist das 2022 gewesen? Könnte das Ed Sheeran gewesen sein?
Ed Sheeran war das, richtig, richtig. Ed Sheeran, richtig,
Ja, guck mal,
richtig.
hervorragend.
Ja, ja,
Jetzt können uns die Leute gleich
ja.
bei noch was zugucken, denn ich weiß nicht, ob du es siehst, aber bei mir blinkt oben eine Uhr, die sagt, dass wir uns in einer Minute wieder zusammensetzen müssen, weil wir uns gleich nicht mehr hören und sehen werden. Ich würde dir vorschlagen, ich schicke dir gleich einfach einen neuen Link zu und dann
Ich
nehmen
habe hier
wir.
stehen, verbleibende Meetingzeit 10 Minuten. 10.
Das ist eine alte Meldung. Bei mir steht, also wir haben nur
Ah,
noch,
okay.
bei mir ist es gleich vorbei. Ich schicke dir einfach was Neues zu und dann machen wir
Wie
das
lange
gleich weiter.
quasseln wir denn schon wieder, sag mal?
Wir sind bei knapp 37 Minuten,
Ah, okay.
sagt mein Aufnahmeboard. Deswegen,
Das heißt, ich verhalte mich jetzt ruhig und du schickst mir was Neues
ich
zu.
schick dir was Neues zu.
Gut, und die Leute bleiben so lange dran oder was machen die jetzt?
Das erkläre ich dir gleich. Das wird nämlich ein kleiner Schnitt, die Leute merken das nicht.
Ah, okay.
Alles klar. Wille. Dann, ne, machen wir doch einfach mal schön weiter. Ich wollte mit dir noch tatsächlich über das Trainingslager kurz reden, aber mit einem speziellen Bezug. Also es wurde ja letzte Woche für alle natürlich sehr, sehr überraschend Kenan Karaman als Kapitän vorgestellt. Ich hoffe, man hat die Ironie rausgehört. Seine Vertreter sind Paul Seguin und Thomas Kallas geworden. Für mich auch eher wenig überraschend. Im Mannschaftsrat haben es dazu dann noch Ron Schalmeck, Armin Younes und Michi Langer reingeschafft. Langer als einziger, der letztes Jahr schon im Mannschaftsrat war. Einer, der letztes Jahr drin war und wo man jetzt spekulieren könnte, ob das in gewisser Weise eine Art Statement in die Richtung ist, ist Marcin Kaminski. Wundert dich das, dass er nicht drin ist? Wie siehst du das Ganze? Oder meinst du, dass es einfach, ja, er ist halt nicht drin und gut ist?
Also ich würde die Dinge jetzt auch nicht allzu hoch hängen. Also Marcin Kaminski geht jetzt, wenn ich richtig rechne, in sein viertes Schalke-Jahr. Ja, in sein viertes Schalke-Jahr. Der hat eigentlich, ob man das will oder nicht, ob man das gut findet oder nicht, ich weiß, ich kenne ja die Vorbehalte, der hat unter jedem Trainer gespielt. Der war immer Stammspieler und ich wage mal zu prophezeien, dass der auch in der kommenden Saison, obwohl es ja einen großen Umbruch gibt, obwohl reichlich Abwehrspieler vorhanden sind, dass der auch in der kommenden Saison auf reichlich Einsätze kommen wird. Und ich glaube, der muss gar nicht im Mannschaftsrat sein, um einen gewissen Einfluss geltend machen zu können. Und ich glaube, Karel Gerards weiß das auch. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine Abstrafung von Marcin Kaminski ist, dass er nicht mehr im Mannschaftsrat ist. Ich vermute mal, Gerards hat andere Leute dann gehabt, wo er sich gesagt hat, vielleicht tut das am Armin Younes gut, wenn ich den mal in den Mannschaftsrat tue, um dem mal sofort zu zeigen, pass auf, wir wissen, dass das hier eine etwas wackelige Geschichte ist, weil du hast lange nicht gespielt und du musst erstmal wieder richtig in Form kommen, aber wir glauben an dich oder ich glaube an dich. Ich bin davon überzeugt, du packst das. Und deswegen, oder um das zu symbolisieren, kommst du jetzt in den Mannschaftsrat. Und also so wie ich Marcin Kaminski jetzt auch hier in den Jahren auf Schalke erlebt habe, wird ihn das jetzt nicht zu Tode betrüben, dass er da jetzt nicht mehr im Mannschaftsrat ist. Vielleicht war das auch sogar abgesprochen, aber ich würde es nicht allzu hoch hängen. Kaminski ist für mich nach wie vor einer der leiseren Führungsspieler. Er ist ja ohnehin kein Lautsprecher, ob er jetzt im Mannschaftsrat ist oder nicht.
Wie gesagt, ich würde das auch nicht zu hoch hängen. Ich habe sowas nur in die Richtung mal vernommen und habe gedacht, ich frage dich mal, ich gebe das mal weiter, die Frage, bevor ich das quasi, also für mich selber beantworte. Ich würde das auch nicht zu hoch hängen, wie du schon sagst. Der war immer irgendwie, seinen Einfluss hat er immer irgendwie gehabt, ob er Mannschaftsrat war oder nicht. Ist, ich glaube, den braucht er dafür auch nicht, um die Erfahrung, auch die er irgendwo hat, teilen zu können.
Und mein lieber Tim, wir wissen ja, wenn Karel Gerards einem Spieler wirklich eins auswischen will, dann hat er ja ganz andere Möglichkeiten. Dann landest du ja ganz schnell mal bei der U23. Oder das kann ich vielleicht noch vom Training heute, vom Training am Mittwoch erzählen. Das ist schon eine groteske Situation, wenn du dann siehst, wie Dominik Drexler und Timo Baumgartl waren erst bei der U23 auf dem Trainingsplatz. Dann haben die Profis kamen raus zum Aufwärmen. Und zum Aufwärmprogramm sind Drexler und Baumgartl dann rübergegangen zu den Profis, haben dann mit den Profis das Aufwärmprogramm gemacht. Oder die Aktivierung, wie es ja heute heißt. Aber sobald es beim Training dann ans Eingemachte ging, so nach 20 Minuten, als dann Spielformen geübt wurden, Positionsspielchen und solche Geschichten, da haben Dominik Drexler und Timo Baumgartl dann wieder Sendepause gehabt bei den Profis und haben auf dem gleichen Platz, aber individuell in einer Ecke, wo zu einem Überfluss dann auch noch die Rasensprenger angingen, für sich separat mit einem aus dem Schalker Trainerteam trainiert. Also es ist schon eine etwas groteske Situation, wo ich jetzt vielleicht dann auch jetzt mal dafür plädiere, dass sowohl Verein als auch Spieler da jetzt mal eine Lösung finden. Denn es ist ja ganz offensichtlich, dass dieses Teilnehmen am Aufwärmprogramm, dass das eben gemacht wird, damit Schalke seine arbeitsrechtlichen Pflichten erfüllt, dass eben Timo Baumgartl und Dominik Drexler zumindest weiter ermöglicht wird, am Profitraining in irgendeiner Form teilzunehmen. Mit Ralf Herrmann hat es ja offenbar eine Einigung gegeben, dass er komplett bei der U23 trainiert, mit den beiden nicht. Aber es ist schon eine komische Situation. Ich meine, jetzt kann man über Drexler und Baumgartl, ich will das jetzt alles gar nicht bewerten, aber so ein Dominik Drexler hat jetzt immerhin auch 3 Jahre hier gespielt und der wird dann im Grunde so völlig separiert von seinen Kollegen und trainiert ein paar Meter weiter. Die einen machen das richtige Training und er spielt sich damit Timo Baumgartl die Bälle zu. Ist eine komische Situation, findet, glaube ich, keiner gut. Und deswegen sollte man da jetzt irgendwie mal versuchen, eine Lösung zu finden. Das ist ja dann irgendwann wird es ja auch mal ein bisschen albern.
Ich habe Ähnliches, glaube ich, vor 3 Wochen oder so, als ich mit René hier saß, auch schon gesagt. Also ich finde, das ist irgendwie kein Umgang für beide Seiten. Das ist beziehungsweise keine Lösung für beide Seiten. Und man sollte sich da irgendwie mal schauen, dass man da irgendwie auf einen Nenner kommt und das Ganze dann auch einfach beendet. Lass uns die beiden, ich glaube, da haben wir so viel drüber geredet, da ist so viel zu erzählt worden. Lass uns das Thema mit den beiden auch beenden. Lass uns noch ein bisschen in die Woche oder auf die beiden Testspiele, die jetzt noch kommen, schauen, beziehungsweise um das zu tun, lass uns vorher auf die beiden, die jetzt letzte Woche im Trainingslager waren, noch einen Ticken zurückschauen. Man hat ein wenig wieder gesehen, dass Karel Gerards doch ein Liebhaber der Dreierkette ist. Man hat es zumindest spielen lassen, sein 3-5-2. Glaubst du, dass in beiden, also weil er es jetzt in beiden Spielen gemacht hat, denkst du, es ist dieses Jahr sein zweiter Anlauf, dieses System vielleicht doch noch etabliert zu kriegen? Weil ich habe letzte Woche zu Frank schon gesagt, letztes Jahr ging es ja auch aufgrund des Spielermaterials nicht und jetzt konnte man ja Spielermaterial extra dafür quasi an Bord holen, um diese Dreier- respektive Fünferkette zu etablieren.
Ja, ich weiß immer gar nicht, ob das im letzten Jahr nicht aufgrund des Spielermaterials nicht ging. Du hast ja im letzten Jahr so einen Thomas Ovejan beispielsweise noch gehabt und da hieß es ja immer, dass der eigentlich prädestiniert sei, dann in diesem vor der Dreierkette außen dann quasi die linke Außenbahn zu beackern. Er hat ja auch gewechselt. Er hat ja versucht. Dreierkette, Viererkette. Es hat ja erst in beiden Systemen nicht funktioniert. Viererkette war ja auch keine Offenbarung. Und ich glaube, aufgehört haben sie dann ja mit der Viererkette, dann ging es. Ich weigere mich aber immer so ein bisschen zu akzeptieren, dass das dann nur am System liegt. Ich gehe aber mal davon aus, dass er jetzt Dreierkette spielen lassen wird. Es wäre ein bisschen absurd, wenn das in den Testspielen versucht und zum Start switcht er dann wieder völlig um. Das Personal, glaube ich schon, dass sie da auch geguckt haben. Du hast für die linke Seite hast du, da fällt mir erstmal Anton Donkor ein. Darryl Merkin könnte da auch spielen, wenn du für die linke Position der Innenverteidigung jemand anders findest, wenn Sanchez vielleicht irgendwann mal so weit ist. Rechts hast du Adrian Gantenbein und Memo Aydin, die sich da ja einen Konkurrenzkampf liefern sollen. Also wenn jetzt in den verbleibenden drei Testspielen, die Schalke ja noch hat, wenn Gerrards da jetzt nicht auf völlig irre Ideen kommt und was völlig Wildes versucht, dann gehe ich jetzt zunächst mal von der Dreierkette aus, ja.
Wie gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen ja auch das, was er ja jetzt auch theoretisch machen kann. Und man hat jetzt noch mehr, finde ich, das Personal als im letzten Jahr dafür. Schaut man auf die beiden Testspiele zurück. Ich habe sehr viel diesen Spruch gelesen und ich muss sagen, ich fand ihn relativ treffend. Es war vorne hui, hinten eher so lala, beziehungsweise wie heißt dieser Spruch? Vorne hui, hinten fui. Carel Gerrards hat es ja
Ja.
selber in gewisser Weise auch gesagt. Es waren einfach teilweise sehr viele Fehler und sehr viele Gegentore. Letztes Jahr war ja die Defensive das große Problem auf Schalke. Ich will jetzt gar nicht anfangen, hier irgendein Fass aufzumachen oder irgendwie künstlich Unruhe zu stiften. Aber glaubst du, dass man, wenn man sowas teilweise sieht, sich zumindest Gedanken damit machen muss, dass es wieder passieren könnte? Oder denkst du, es sind halt Testspiele, die sind nicht eingespielt, das kann immer vorkommen?
Naja, das eine schließt das andere nicht aus. Ich denke, in der Tat, es sind Testspiele, das kann immer wieder vorkommen. Dafür sind Testspieler ja da. Es ist ja, ich finde es ja sogar immer besser, wenn in Testspielen irgendwas schief geht, weil du dann Ansätze hast, was musst du verbessern, woran musst du noch arbeiten. Ich finde es immer ein bisschen seltsam oder mir wird immer ein bisschen blümmerant, wenn eine Mannschaft durch die Vorbereitungsphase durchmarschiert. Und im ersten Spiel stellen sie auf einmal fest, hups, das klappt ja jetzt noch nicht so gut und wir sind im Grunde gar nicht darauf vorbereitet, dass wir das jetzt irgendwie ändern, weil es hat ja die ganze Zeit geklappt. Also insofern, das kann in Testspielen passieren. Das ist jetzt gar nicht das Drama. Natürlich hat man dann die vergangene Saison im Hinterkopf und denkt dran, um Gottes Willen, da geht das schon wieder los. Das hat ja nichts mit Unruhestiften oder mit Panikmache zu tun. Das ist ja ein menschlich ganz nachvollziehbarer Gedanke und muss natürlich auch berücksichtigen, ja, die Abwehr, also sie haben zwar jede Menge Abwehrspieler, also quantitativ sind sie da richtig gut aufgestellt. Wir wollen auch mal Leo Greimel nicht vergessen, der ja auch noch da ist, der auch schon wieder munter trainiert, aber so eine gespielte Abwehr zu haben. Und da nehme ich jetzt auch nicht nur die Abwehr, sondern das Mittelfeld auch dazu. Das braucht schon seine Zeit. Und da kann ich Gerard schon verstehen, dass er mit der Entstehung der Gegentore in den Testspielen, dass er damit natürlich nicht einverstanden war, weil da hast du natürlich so einen gewissen Wiedererkennungswert gehabt. Auf einmal waren Räume da, die viel zu groß waren. Dann fehlte auch im Strafraum eine Handlungsschnelligkeit und dann war das Ding eben drin. Und das ist kein Drama, wenn das in Testspielen passiert, aber das sollte nicht im Liga-Alltag passieren. Aber ich denke mal, diese Probleme, die hat wahrscheinlich jede Mannschaft in der aktuellen Phase der Vorbereitung. Wichtig wird sein, wen findet Gerrards jetzt nur bei der Dreierkette zu bleiben. Ich im Moment tippe ich mal auf Kaminski innen, Kalasch rechts dürfte gesetzt sein. Dann geht es noch um den Mann links daneben. Das könnte Darryl Merkin sein. Es könnte Felipe Sanchez sein, da muss man mal abwarten, wie weit ist er. Aber das sind auch schon spannende Personalien, die da noch auf uns warten.
Definitiv, gerade weil, wie du schon sagst, die Besetzung ja eigentlich relativ groß ist. Nicht nur hinten, sondern ja auch vorne. Wenn man guckt, man hat sechs potenziell nominelle Mittelstürmer im Kader, wenn man jetzt Polter und so weiter und so fort noch mit da reinnimmt. Da hast du ja auch ja schon ein gewisses Luxusproblem, in Anführungsstrichen, wen lässt du spielen, wen lässt du nicht spielen. Gerade Nsiller drängt sich aktuell natürlich auf mit seinen Toren. Karaman letztes Jahr mit der Führungsrolle, die er eingenommen hat, gut, der könnte auch theoretisch noch hinter den beiden Stürmern agieren. Dann hast du aber auch wieder die Frage, wen stellst du dann als zweites vorne rein? Nimmst du den jungen Højlund beispielsweise oder doch jemand erfahreneren? Da hast du ja auch ganz viele Möglichkeiten. Du kannst ja auch mit Karaman und Silla vorne drin spielen und Younes dahinter packen, der kann das ja auch spielen. Also de facto kann man ja eigentlich sagen, Schalke hat aktuell schon eine ganz gute Auswahl eigentlich an Möglichkeiten, auch gerade vorne, aber halt auch hinten, wie du es gerade angesprochen hast.
Ja, bin ich absolut bei dir. Vor allem sind viele interessante Kombinationen und Konstellationen denkbar. Wobei wir dürfen uns auch nichts vormachen, Schalkes Kader ist im Moment noch viel zu groß. Die haben, glaube ich, mit Højlund haben sie, glaube ich, insgesamt 30 Leute. Im Trainingslager waren 29. Mit Højlund müssen es jetzt 30 sein. Ich glaube, sie werden versuchen, so auf 24, 25 oder so, das Ganze dann noch abzuspecken. Also da wird sich noch ein bisschen was tun. Aber in der Tat ist auch diese Offensivkonstellation alleine dadurch, dass man verschiedene Rollen spielen kann, ist sehr interessant. Dadurch eröffnen sich natürlich auch Möglichkeiten für den jungen Højlund. So, wenn Karl Gerards feststellt, Armin Younes ist noch nicht so weit. Ich brauche aber einen fürs offensive Mittelfeld. Stell da Karaman hin. Dann hast du ja auf einmal im Sturm eine zweite Stelle frei. So, dann sollten natürlich schon Leute wie Højlund oder der junge Remmert, den kann ich auch noch nicht so richtig einschätzen. Die sollten natürlich schon versuchen, da anzugreifen. Lassme ist noch nicht richtig fit, trainiert den haben wir ja auch noch trainiert individuell, verpasst also jetzt schon einen Teil der Vorbereitung. Und das ist ja die Chance für die Jungs, jetzt Boden gut zu machen, dem Trainer zu zeigen, hier, wenn du einen zweiten Stürmer neben Silla suchst, dann nimm mich. Das ist ja das, was Klaus Fischer immer sagt. Wenn es heißt, junge Leute und kriegen keine Chance, wie immer, er sagt immer, das liegt aber an den Jungs auch selbst, die müssen dem Trainer zeigen, hier, ich brenne, ich bin heiß, ich will das. Ich muss spielen, der darf überhaupt keine andere Wahl haben. Und gerade jetzt, wo das alles noch gar nicht so festgezurrt ist, wo du noch so viele Fragezeichen hast, da ist das doch eine wunderbare Gelegenheit für die Jungs, zu sagen, nee, ich will hier nicht 2, 3 Jahre warten. Natürlich will ich lernen, aber ich kann ja auch auf dem Platz lernen.
Definitiv. Und wie gesagt, da hast du jetzt wirklich echt ein großes Auswahlpersonal, das haben wir schon gesagt, aber ich gehe auch davon aus, dass sich am Kader noch was tun wird. Der ist zu groß. Das haben Frank und ich letzte Woche auch gesagt. Da muss irgendwie natürlich noch sich irgendwas tun. Man wird da irgendwie, denke ich mal, auch Lösungen suchen und auch irgendwo finden. Eine mögliche Lösung, also Lösung in Anführungsstrichen, steht ja auch noch im Tor so ein bisschen aus. Also klar, man hat Torben Hoffmann, ich nenne ihn bewusst Torben Hoffmann, weil er will ja auch so genannt werden. Man hat aber auch Justin Hekeren, der ja natürlich auch sagt, ich habe mich gut entwickelt in Belgien, mir ist versprochen worden, ich kriege eine faire Chance auf die Nummer 1 hier. Und er hat so ein bisschen, so klang es für mich zumindest im Unterton auch angedeutet, wenn ich diese Chance nicht kriege oder das Gefühl habe, ich kriege sie nicht, werde ich auch mich umschauen, was an Alternativen da ist.
Ja, also meine hellseherischen Fähigkeiten sind sicherlich begrenzt und die liege auch oft genug daneben, aber ich habe schon in einem der vergangenen Podcasts, ich glaube, mit René war es, habe ich schon gesagt, also ich würde mich wundern, wenn Schalke wirklich mit dieser Konstellation Hoffmann, Hekeren, Potlech und Langer durch die komplette nächste Saison geht. Weil für mich ist Hekeren als Nummer 2 eigentlich mittlerweile jetzt für die zweite Liga fast schon überqualifiziert. Also er muss sicherlich auch noch noch ganz viel lernen, aber ich glaube, für ihn würde es auch wenig Sinn machen, wenn er sich jetzt einfach noch mal ein Jahr auf die Bank setzt. Im Grunde eine Situation, die er ja schon vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr nicht haben wollte und sich dann ausleihen lassen. Und jetzt kommt er wieder zurück und hat im Grunde genau die gleiche Situation wieder. Das ist ja für ihn unbefriedigend und das könnte auf Sicht auch für Schalke natürlich unbefriedigend werden. Insofern kann ich mir vorstellen, das habe ich damals schon gesagt, dass es dann wirklich vielleicht bis Ende August oder spätestens im Winter, wenn das dann noch festgezurrt ist, dass dann daran gedacht wird oder der Sekeren auch selbst daran denkt, den Verein zu verlassen. Und da hofft man ja auch, jetzt nicht nur eine Saison bleiben soll, denke ich, dann auch nicht mehr auf Leihbasis, sondern dass Sekeren dann auch wirklich verkauft wird. Weil welchen Sinn würde eine erneute Leihe dann machen, wenn er dann wieder nach einem halben Jahr zurückkommt? Hoffmann ist immer noch da. Und ja, natürlich, wir setzen jetzt erstmal voraus, dass Hoffmann die Nummer eins wird und wenn er sich nie zu Schulden kommen lässt, auch die Nummer eins bleibt. Ich halte das für eine ganz wichtige Personalie jetzt mal auf Schalke, dass du endlich mal Ruhe in der Kiste hast. Wir haben die Geschichten ja alle schon gemacht und ich hoffe nicht, dass wir sie jetzt nach einem Drittel der Saison wieder ausgraben müssen. Wie viel Unruhe da im Schalker Tor in den letzten Jahren war. Das ist eigentlich völlig, völlig untypisch, wenn du dann denkst, welche Torhüter hier eine Ära geprägt haben, wie lange die unangefochten die Nummer eins waren, wie lange die hier waren, ob das jetzt, ich fange mal ganz hinten an mit Norbert Nigbur, Jens Lehmann, Manuel Neuer, Frank Rost, war auch ein paar Jahre im Tor, das waren Konstanten, da wusstest du einfach, das ist eine Position, da musst du dir keinen Kopf machen. Und jetzt fängst du ja da schon immer an und bist am Überlegen und am Gucken. Ja, also wie gesagt, Hekeren, faire Chance, alles schön und gut, aber für mich klang es auch so, dass wenn er glaubt, diese faire Chance nicht zu kriegen, dass er sich dann vorstellen kann oder das auch dann deutlich machen wird, das weiterzusuchen.
Wie gesagt, so klang es für mich auch. Das habe ich im Unterton auch so rausgehört. Dementsprechend spannend. Schauen
Ohne ganz
wir.
kurz, Tim, ohne dass ich will das nur
Alles
noch
gut.
kurz erklären, weil dann, wenn man, wir machen es dann ja auch, wenn man dann sagt, Hekerens Kampfansage und wie auch immer, dann kriegen wir ja auch immer viele Reaktionen und dann geht es ja dann auch immer los unter dem Motto, ihr wollt ja schon wieder einen Torwartkrieg auf Schalke anzetteln. Nein, nein, wollen wir nicht, haben wir überhaupt kein Interesse dran. Warum? Ich habe nichts von einem Torwartkrieg auf Schalke. Haben wir, wenn man so will, haben wir den lange genug gehabt. Da wird man auch irgendwann mal müde. Es geht ja darum, dass Hegeren da einfach seine Ansprüche deutlich macht. Und ich finde, der Begriff Kampfansage ist auch nicht überzogen. Ich finde aber auch nichts Schlimmes dran. Der Junge ist Profi, der ist Berufsfußballer, der verdient da sein Geld mit. Und das ist ein junger Mann, der will spielen. Warum sollte der sagen, okay, stimmt, dieser Hoffmann, die Sonnengranate, da habe ich überhaupt keine Chance. Da bin ich schon dankbar, wenn ich hier die Nummer zwei sein darf. Und wenn ich 5 Jahre hier. Auf der Bank sitze. Ich finde es klasse. Nein, ich bin auch gut. Ich habe jetzt in Maasmechelen, wie auch immer das Niveau da war, ich habe bewiesen, dass ich es kann. Und wenn ich hier jetzt gut trainiere und in Testspielen gut spiele, dann will ich zumindest, dass der Trainer sich darüber Gedanken macht. Und das nennen wir Kampfansage und das ist es auch, ohne dass es irgendwas Schlimmes ist. Und einen Torwartkrieg wollen wir da schon mal gar nicht anzetteln.
Definitiv nicht. Aber wie gesagt, gerade unter dem Aspekt, unter anderem, aber halt auch unter der Thematik, die wir jetzt gerade hatten, mit Verteidigung relativ breit besetzt, Sturm relativ breit besetzt, bin ich jetzt mal auf die nächsten zwei Spiele gespannt gegen Verl und Utrecht, wie man da aufstellen wird, wen man da vielleicht auch sehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass trotzdem noch ein bisschen experimentiert wird, aber vielleicht auch schon so ein bisschen geguckt wird, was ist eine mögliche Konstellation, mit der man dann gegen Braunschweig auch auflaufen kann.
Ja, genauso wird das laufen. Er muss ja alleine schon kombinieren, weil er wird nicht am Freitagmittag die gleiche Mannschaft spielen lassen, die Donnerstagabend in Verl spielt. Insofern werden da sowieso zwei völlig unterschiedliche Mannschaften spielen. Ich denke, dass wir ganz konkrete Aufschlüsse über die Startelf gegen Braunschweig dann im letzten Test gegen Twente Enschede sehen werden, der ja in Marl stattfindet. Was ungewöhnlich ist, normalerweise machen sie ja immer diesen letzten Test dann zu Hause in der Arena. Das geht aber dieses Jahr nicht, weil nach Taylor Swift ist schon wieder Rammstein und die spielen, glaube ich, sogar 5 Tage hintereinander in
Meine
der
auch.
Arena und fangen, glaube ich, am 26. an und am 24. ist das Spiel und da wird dann wahrscheinlich schon kräftig gebaut und gebastelt in der Arena.
Naja, aber ich denke auch, der letzte Test wird wahrscheinlich der sein, wo man dann am meisten Ausschlüsse sehen wird. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie man die letzten zwei Spiele angehen wird, beziehungsweise wen man da wie wo, in welcher Form auch sehen wird und wie lange vor allem. Ich gucke auf die Uhr. Ich gucke auch so ein bisschen auf meine Notizen, beziehungsweise, also es sieht so aus, als ob ich dich angucke, tue ich natürlich auch, aber ich habe vor mir gerade meine Word-Datei, was ich mir alles so aufgeschrieben habe, worüber ich mit dir reden will. Ein dickes Ding, das würde ich jetzt zum Abschluss noch aufmachen wollen, oder was heißt dick, aber finanziell gesehen ist es nochmal dick, sind immer noch Sponsoren. Ich habe mit Frank letzte Woche drüber gesprochen, kurz nachdem wir aufgenommen haben. Schrieb er mir, oh, ich glaube, es gibt da eventuell was Neues. Ich habe da was gehört. Es fehlen ja immer noch ein paar. Jetzt gehe ich erstmal auf das ein, was Frank berichtet hat letzte Woche. Es soll ja angeblich ein Ärmelsponsor gefunden sein. Dieses Unternehmen soll aus der Ernährungsbranche kommen. Hast du irgendwie noch was Neues? Ist dir da zugetragen worden? Kannst du irgendwas verraten? Und glaubst du generell, dass man es dieses Jahr schaffen wird, dass man einen vernünftigen Sponsor, also im Sinne von einem richtigen Sponsor präsentieren kann und nicht so wie Felddienst mehr oder minder indirekt eine Notlösung nur wieder findet.
Also eins vorneweg, ich weiß es nicht, was den Hauptsponsor betrifft, was den Ärmelsponsor betrifft. Gehe ich mal davon aus, da der Frank da eine Geschichte drüber gemacht hat, gehe ich auch mal davon aus, dass es stimmt. Da habe ich ja keinen Grund daran zu zweifeln. Es soll sich um ein Unternehmen aus der Ernährungs-Gesundheitsbranche irgendwie handeln, so ein Mix irgendwo. Vielleicht stellen sie den ja am Sonntag beim Schalke-Tag vor, im Idealfall. Wäre das natürlich eine super Gelegenheit, bei der die Chance zu nutzen und da auch den neuen Hauptsponsor vorzustellen. Matthias Tillmann und Christina Rühl-Hamers waren ja nicht im Trainingslager in Mittersill. Erstmals, dass ein Schalke-Vorstand da nicht anwesend war. Das wurde natürlich dann vielerorts so gedeutet, dass es jetzt in die finale Phase der Findung des Hauptsponsors geht. Ja, ich hoffe einfach mal für Schalke, dass man sich nicht wieder die Blöße geben muss, auf so eine Notlösung zurückzugreifen. Ich muss aber auch sagen, dass das wahrscheinlich auch alles gar nicht mehr so einfach ist. Ich schwärme ja auch von den früheren Jahren, wo man lange Viktoria auf der Brust hatte, Kärcher, dann ab 2007, wie auch immer man das wertet, Gazprom. Man muss aber auch berücksichtigen, als all diese Verträge abgeschlossen wurden, da war Schalke mindestens Erstligist und meistens auch Champions League-Teilnehmer. Das hatte also eine ganz andere Qualität und wir können über die tolle zweite Liga reden, wie wir wollen. Aber das ist natürlich ein Argument für Unternehmen, weniger an einen Verein, ob man Schalke heißt oder nicht, zu zahlen, weil man eben immer mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, aber Moment, ihr seid doch nur Zweitligist und Stahlkraft hin oder her, aber das ist nun mal Fakt. Und ich glaube, die wirtschaftlichen Zeiten generell sind auch nicht unbedingt einfacher geworden, wenn ich mal sehe, was wir da alles, oder die Rahmenbedingungen, wenn ich sehe, was in den letzten Jahren alles so los war. Und wenn Schalke, spricht ja immer von 5 Millionen, so als Sockelbetrag, den Schalke da vom Hauptsponsor haben will, wenn sie darauf beharren, wenn sie den Ehrgeiz haben, das auch zu realisieren, ja, dann tut man sich natürlich schwer. Also, auch ob das jetzt Wattpfeif aussucht oder wer auch immer. Ich bin da wirklich mal gespannt, aber ich würde es dem Verein einfach gönnen, wenn es da mal auch eine nachhaltige Lösung gibt, eine zumindest mittelfristige Lösung. Die Schalker Brust war ja in den letzten Jahren beliebig. Da war ja fast jedes Jahr jetzt ein anderes Schriftzug drauf. Und insofern fände ich jetzt auch schon mal zumindest mal so ein 2 oder 3 Jahres Vertrag jetzt auch mal wieder gut für den Verein. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob wann sie und vor allem wen sie präsentieren werden.
Ich denke, das wird ein spannendes Thema werden bis zum Saisonbeginn oder wird ein spannendes Thema bleiben, zumindest solange da halt keine Klarheit herrschen wird oder keine Klarheit herrscht. Da müssen wir schauen, müssen wir abwarten, wie sich das Ganze entwickeln wird. Es ist ja Sonntag, der Schalke-Tag. Das würde ich jetzt als Abschluss mal noch so aufgreifen. Ist ja eigentlich immer ein Tag, wo viele Fans zusammenkommen. Dieses Jahr besondere, das ganze Programm findet außerhalb der Bühne statt. Das hat was mit diesem ganze Konzerte waren zu tun, der jetzt hier in der Arena ist. Wirst du selber vor Ort sein oder wirst du dir das aus der Ferne quasi angucken oder dir die Eindrücke vermitteln lassen?
Ich gehe mal davon aus, dass ich selber vor Ort bin, weil der Frank nach dem Trainingslager mindestens eine Woche Pause braucht und da führt der Schalke-Tag dann dieses Jahr wahrscheinlich nicht an mir vorbei. Und natürlich gehe ich in der Hoffnung dahin, dass entweder der letzte Neuzugang präsentiert wird oder der neue Hauptsponsor und alle sind glücklich und zufrieden. Und naja, man wird sehen, aber im Grunde ist das Schöne an diesen Schalke-Tagen, ist, dass man da tatsächlich immer relativ viele Leute trifft, die man, ob jetzt von Schalke selbst oder Fans oder wie auch immer, die man eben auch schon ein paar Jahre kennt. Also insofern ist für diesen Tag der Begriff Familientreffen ist da irgendwie schon ganz passend.
Das sind doch schöne Schlussworte, würde ich sagen. Dann lass uns
Da guck mal.
langsam das Ende einläuten. Bevor wir aber gleich oder bevor ich gleich die Musik einspiele, muss ich noch einen kleinen Hinweis machen. Nämlich, A, zum einen, ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass das bisherige Angebot, was wir hatten, 3 € für 3 Monate, ab sofort nicht mehr gilt, sondern wir jetzt 1 € für 4 Wochen haben, damit die Leute lesen können, was ihr so für Eindrücke sammelt. Teilweise dann diese Texte, die mit einem Plus markiert sind bei der Lokalzeitung, die ihr dann lest, sei es die Recklinghäuser Zeitung oder die Ruhrnachrichten oder die Datteln Morgenpost und so weiter und so fort. Diese Aktion gibt es jetzt. Dann, wie gesagt, ihr könnt damit lesen, die etwas tiefer recherchierten Texte, gerade von Norbert oder von Frank. Und worauf ich hinweisen muss oder worauf ich hinweisen möchte, ist, wir haben einen Newsletter, der erscheint jeden Abend um 19:04 Uhr. Zumindest planmäßig, es sei denn, es ist wegen Spielen oder Ähnlichem zeitlich nicht möglich. Den könnt ihr gerne abonnieren, den findet ihr auch, wenn ihr eure Lokalzeitung aufmacht und dann in den Schalke-Tab quasi geht, gibt es dort einen Button, wo ihr euch dafür anmelden könnt, um diesen quasi zu abonnieren und euch das durchzulesen, was so den ganzen Tag auf Schalke los war, gerade der Frank und der Norbert geschrieben haben. Außerdem könnt ihr uns natürlich gerne auf unseren Social Media Kanälen, die YouTube-Kommentare oder auch bei Spotify in die Kommentare Feedback reinschreiben, wie euch die ganze Folge gefallen hat, worüber wir vielleicht auch Ideen, worüber wir nochmal reden können, worüber wir vielleicht, was wir vergessen haben oder was ihr gerne mal hören wollen würdet, worüber wir reden sollen. Ich glaube, da freuen sowohl der Norbert als auch der ich und als auch ich mich drüber oder wir freuen uns darüber, besser gesagt. Und dann schaue ich noch mal eben rein, ob ich noch Fragen haben muss, die ich beantworte, also Fragen der Woche habe, die ich auflösen muss. Da haben wir immer noch die Frage von letzter Woche: Wie viele Punkte holt Schalke aus den ersten 4 Spielen? Letzte Woche habe ich Frank gefragt. Frank war sehr optimistisch. Er hat gesagt 10 Punkte. Norbert, ich würde dich fragen, was du tippen würdest.
Was sagen 13, aber das wäre dann natürlich zu optimistisch. Nein, 4 Spiele, wen haben wir denn da? Braunschweig, in Nürnberg,
Magdeburg
dann
und Köln, meine ich.
Köln. Frank hat gesagt 10
Frank
Punkte.
hat gesagt 10 Punkte.
Ach, da sind aber die Gäule mit ihm durchgegangen. Na komm, dann mache ich es mal ein bisschen bescheidener und sage 9 Punkte.
Also 3 Siege. Das haben 42% haben gesagt, da sind locker 8 Punkte drin. Also sie sind quasi sehr auf deiner Seite. Volle Punktzahl haben 22% gesagt. Die Heimspiele bringen jeweils 3 Punkte, also insgesamt 6. Das haben 25% gesagt. Und Zitterstart weniger als 3 Punkte haben 11% gesagt. Also das hoffe ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, ich bin mit Frank letzte Woche mitgegangen. Ich habe auch gesagt 10 Punkte. Ich bin mal gespannt, ob das ein bisschen sehr optimistisch war. Ich habe Hoffnung, dass es funktionieren könnte. Dann würde ich sagen, spiele ich mal langsam die Musik ein. Ich weiß nicht, ob du sie hörst, aber ich höre sie. Wir haben jetzt noch 45 Sekunden, in denen du loswerden kannst, ob du noch irgendwas hast, was du jetzt noch in den letzten 40 Sekunden loswerden möchtest.
Nee, mir fällt nur ein, dass ich die Musik am Anfang nicht gehört habe und jetzt höre ich sie, glaube ich, auch nicht. Und bin natürlich wahnsinnig enttäuscht, weil ich freue mich ja, außer auf euch, freue ich mich natürlich auch immer auf die Musik.
Kann ich mir vorstellen, ich finde sie auch sehr schön, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich nutze dann einfach die letzten 17 Sekunden, die ich jetzt noch habe, um den Leuten, die uns zusehen oder zuhören, einen schönen Tag zu wünschen und alles Gute. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Norbert, fürs Gespräch und wünsche dir natürlich alles Gute und Glück auf.
Danke, wünsche ich dir auch. Nächstes Mal hoffentlich wieder im Studio.